Wenn man hört, dass Menschen im Urlaub waren und berichten, dass sie 2-3 Tage gebraucht haben, um überhaupt mal so richtig runterzukommen. Das ist bei mir ein Alarmsignal. Das bedeutet, dass das Nervensystem einen sehr langen Bremsweg hat. Denn wenn die Dinge gut laufen, passiert das in wenigen Sekunden bis Minuten. Mein Job macht mir so Spaß, ich ziehe da nur Energie raus. Und es stimmt einfach nicht. Selbst wenn es Spaß macht, selbst wenn es Leidenschaft ist, selbst wenn man voll auf seinem Purpose, auf seiner Mission, was auch immer ist, man wird danach wieder Erholungspausen brauchen. Und ganz ähnlich ist Junk Sleep zu verstehen. Das heißt, viele Menschen schlafen eigentlich genug, 6, 7, 8 Stunden, vielleicht am Wochenende sogar mehr. Aber wie du sagst, sie sind nicht erholt. Und ein Grund dafür ist eben, dass sie in dieser Zeit, in der sie schlafen, nicht in die erholsamen Phasen kommen, sprich nicht in Anführungsstrichen die Nährstoffe des Schlafes bekommen, die er eigentlich bereithält.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Zu Gast ist heute Chris Surell. Er ist High-Energy-Coach und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie wir im Alltag klar im Kopf bleiben und unser Nervensystem besser regulieren können. Sein Ziel, eine Welt mit weniger roten und mehr funkelnden Augen. Von Chris wollte ich wissen, warum so viele Menschen müde sind, obwohl sie eigentlich genug schlafen. Und was unser Nervensystem damit zu tun hat. Du erfährst, was der beste Start in den Tag für dein Nervensystem ist, warum Koffein nur eine Fake-Wachheit erzeugt, warum Atmung für unser Nervensystem stattdessen oft wirksamer ist, was hinter dem Begriff Junk Sleep steckt und wie du ihn vermeidest und warum es im Alltag oft nicht darum geht, abzuschalten, sondern besser umzuschalten. Es ist ein Gespräch geworden über das Nervensystem, über unseren Fokus und über unser Energiemanagement mit wirklich konkreten Impulsen für morgens, mittags und abends. Hier kommt Chris Surell.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Chris, willkommen zurück in unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke dir, Jonas. Als deine Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe eine schöne Erinnerung an unser erstes Gespräch und bin richtig on fire für dieses.
Sehr gut. Bei dir ist gerade viel los. Du hast im Dezember noch dein Manuskript abgegeben fürs neue Buch. Du bist jetzt in der Buch-Promotion-Phase, wie man es so ein bisschen nennt. Deine Frau erwartet oder ihr beide erwartet euer zweites Kind. Wie geht es dir? Wie erholt fühlst du dich aktuell?
Gar nicht so sehr erholt im klassischen Sinn. Also es gehört ja auch zur strategischen Erholung, sich dessen bewusst zu sein, dass man nicht immer bei 10 von 10 Energiepunkten ist. Wichtig ist, dass man weiß, wie man sich in den Phasen verhält, wo die Regeneration vielleicht aus den genannten Gründen, wie du gesagt hast, ein bisschen zu kurz kommt und dass man sich danach auch wieder Freiräume schafft und dass das nicht zur Normalität wird, sondern dass man dann auch wieder in erholsamere Phasen kommt. Aber wenn diese Phasen, wo vielleicht ein bisschen weniger Schlaf im Spiel ist, mehr Termine als sonst etc., wenn die inhaltlich so cool sind, dass ich, und das sage ich jetzt nicht, um für dich Werbung zu machen, aber einfach mit Menschen wie dir sprechen darf, insgesamt über mein Thema sprechen darf, das was mir inhaltlich sehr viel Energie gibt. Aber, das ist auch klar, es raubt trotzdem Energie. Es gibt ja viele, gerade so Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, mein Job macht mir so Spaß, ich ziehe da nur Energie raus. Und es stimmt einfach nicht. Selbst wenn es Spaß macht, selbst wenn es Leidenschaft ist, selbst wenn man voll auf seinem Purpose, auf seiner Mission, was auch immer ist, man wird danach wieder Erholungspausen brauchen. Und dessen bin ich mir bewusst, das ist auch so eingeplant, aber jetzt im Moment ist Game Time bei mir.
Und du hast gesagt, du bist ja on fire, also du hast ja auch eine richtige Vorfreude, oder? Auf die nächsten Wochen und Monate.
Es gibt so einen schönen Spruch, Jonas, den kennst du vielleicht auch, wenn man ein Hammer ist, sieht man überall nur Nägel und den nehme ich sehr ernst, weil das führt dazu, dass die meisten Menschen natürlich immer denken, ihr eigenes Thema sei das Wichtigste. So, und ich beschäftige mich berufsmäßig mit Energie etc. und deshalb natürlich ist für mich ein wichtiges Thema. Ich erlebe aber auch in der Diskussion mit anderen Menschen, dass es für sie eben auch ein sehr relevantes ist und das freut mich natürlich, dass ich nicht irgendetwas nur aus eigenem Spaß und eigenem Interesse mache, sondern dass ich Menschen damit erreiche, dass ich Probleme lösen kann, dass ich ihnen helfen kann, ihr Leben etwas schöner zu machen. Denn wir kennen es, wenn die Akkus voll sind, dann macht das ganze Leben mehr Spaß. Wenn man aber mal in eine Krise schlittert, und das erleben viele Menschen heutzutage einfach, dann sind auf einmal die schönen Dinge gar nicht mehr so schön. Und das ist mein Job, den Menschen zu helfen, trotz Ambition, trotz Stress, trotz, man will die Welt verändern, trotzdem dafür zu sorgen, dass man das auf eine nachhaltige Weise macht und eben nicht nach 3 oder 5 Jahren ausbrennt.
Und genau darum geht es in deinem Buch Wie gelingt ein Leben voller Energie? Und du hast es angesprochen, aktuell ist es sehr relevant, denn ich konnte eine weltweite Umfrage finden, also die war sehr renommiert. Über 70% der Menschen berichten, dass sie morgens nicht erholt aufwachen. Du coachst viele Menschen, du sprichst mit vielen Menschen. Woran liegt's? Was ist so deine Beobachtung? Woran liegt's, dass Menschen sich ausgelaugt fühlen, dass sie erschöpft sind, energielos, sowohl auf der Arbeit als auch, und ich glaube, das kennen ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir abends nach Hause kommen, uns erschöpft auf die Couch fallen lassen, weil wir einfach keine Energie mehr für Sport, für Freizeit, für Kinder haben. Woran liegt's? Was denkst du? Was ist deine Beobachtung?
Es gibt so ein paar Klassiker, also wir können es, im Detail gibt's Ausnahmen, aber ich sag mal, es gibt zwei ganz große Themen, die wir immer wieder beobachten. Das eine ist ein Phänomen, was wir Junk Sleep nennen. Du kennst sicherlich Junk Food. Junk Food bedeutet, dass wir genug Kalorien zu uns führen, aber nicht die Nährstoffe zu uns führen, die wir eigentlich bräuchten. Und ganz ähnlich ist Junk Sleep zu verstehen. Das heißt, viele Menschen schlafen eigentlich genug, 6, 7, 8 Stunden, vielleicht am Wochenende sogar mehr. Aber wie du sagst, sie sind nicht erholt. Und ein Grund dafür ist eben, dass sie in dieser Zeit, in der sie schlafen, nicht in die erholsamen Phasen kommen, sprich nicht in Anführungsstrichen die Nährstoffe des Schlafes bekommen, die er eigentlich bereithält. Da reden wir über Tiefschlafphasen, über REM-Schlafphasen. Können wir später noch ein bisschen detaillierter eintauchen. Aber das ist ein Grund, warum Menschen einfach trotz ausreichend Schlaf eben nicht erholen. Ein zweiter Grund, du hast nach so den Klassikern gefragt, ist, dass viele Menschen einfach ihr Nervensystem nicht mehr so richtig im Griff haben. Sprich, sie sind im Stressmodus, dem Sympathikus, dem Fight-of-Flight-Mode, so chronisch verhaftet, dass ihnen schwerfällt, runterzukommen. Das beobachtet man dann an Aussagen, vielleicht kennst du das, oder du bist ja auch, arbeitest viel mit Menschen, wenn man hört, dass Menschen im Urlaub waren und berichten, dass sie 2, 3 Tage gebraucht haben, um überhaupt mal so richtig runterzukommen. Das ist bei mir ein Alarmsignal, das bedeutet, dass das Nervensystem einen sehr langen Bremsweg hat. Denn wenn die Dinge gut laufen, passiert das in wenigen Sekunden bis Minuten. Aber weil viele Menschen eben chronisch verhaftet sind in diesem Stressmodus, Lifestyle-bedingt, mental-bedingt, fällt es eben gar nicht so leicht, zurück in den Parasympathikus, den Erholungsmodus zu führen. Und auch da gilt, selbst wenn man dann auf der Couch liegt oder selbst am Strand liegt, dann ist das für viele Menschen eben nicht erholsam. Mhm. Und viele können da jetzt vielleicht relaten, die da zuhören. Aber das Schöne ist, es gibt Lösungen dafür. Darüber werden wir heute sprechen. Und es gibt natürlich noch weitere Gründe. Ernährung spielt ein Thema, wenn Menschen einfach nicht so sich ernähren, wie es von der Biologie vorgesehen ist. Zu wenig Bewegung ist ein Thema. All die Dinge, die man auf einer Überschriftenebene schon gehört hat. Ein Thema, was manche Menschen vielleicht gar nicht so sehr in diesen Kontext bringen, und das spreche ich auch in meinem Buch viel drüber, ist das Thema Dopamin. Es gibt eine große Welle im Moment, und das ist wissenschaftlich bestens belegt, dass viele Menschen ihren Grundpegel an Dopamin durch Verhaltensweisen, die sie gar nicht in diesen Kontext bringen, sukzessive nach unten fahren. Und das Dopamin, der Dopamin-Grundpegel ist so ein bisschen, ganz vereinfacht gesprochen, so die Grundtendenz, wie motiviert ich bin, wie viel Drive ich habe, wie viel Lust ich habe, in den Tag zu gehen. Und auch da gibt es eben Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Menschen immer weniger motiviert, weniger Drive haben und sich so schwer tun, aus dem Bett zu kommen, vielleicht die Wohnung zu verlassen, lieber einen Homeoffice-Tag einlegen, als ins Büro zu gehen, lieber zu Hause vor Netflix zu bleiben, als vielleicht abends auf eine Veranstaltung zu gehen. All diese Dinge spielen damit rein.
Wir gehen gleich in die Tiefe. Du hast viele Bereiche angesprochen. Vorher noch kurz ein bisschen übergeordnet. Eine Konsequenz dessen, wie sich Menschen fühlen, ist ja oft, dass sie dann Anstrengung im Tag vermeiden. Also Konflikte auf der Arbeit oder anstrengende Sachen zum Sport gehen, Freizeit planen. Die suchen so eine Art Leichtigkeit. Also alles, was sich so leicht anfühlt, wo ich nicht groß drüber denken kann. Wie blickst du darauf? Wie denkst du darüber? Sollte das unser Anspruch sein, diese Anstrengung zu vermeiden und nur noch so leichte Sachen auszuwählen?
Es ist erstmal menschlich, denn wenn man spürt, dass man nicht mehr in die Erholung kommt, dann muss man mit seinen Kräften haushalten. Das Bild, was ich hier gerne benutze, ist, und es ist ja eine Diskussion, die immer geführt wird auf Social Media, ist das Leben ein Marathon oder ein Sprint? So, und die meisten würden sagen, ja, es ist ein Marathon. Ich gucke da ein bisschen anders drauf, weil wie agiert ein Marathonläufer? Er läuft in einem Tempo, weil er weiß, dass er sehr lange funktionieren muss. Er hat keine Zwischenstopps, er sieht nicht mal die Ziellinie, deshalb muss er sich pacen. Er muss auf eine 60-70% Intensität gehen. Für mich ist eher das Bild von vielen Sprints, die aneinander folgen, das Bessere. Denn das heißt, was macht ein Sprinter? Er geht voll motiviert an die Startlinie, er sieht sein Ziel schon in 100, in 200, in 400 Metern. Er geht all in mit seinen Reserven, weil er weiß, dass danach eine Pause kommt, wo er wieder wieder auftanken kann. Mhm. Und das sind quasi die zwei Extreme und viele Menschen sind eher in diesem Marathonmodus unterwegs, genau wie du sagst, weil sie eben sich keine Pausen mehr zeitlich oder aus den besprochenen Gründen geben können, können sie auch nicht mehr richtig in die Intensität gehen. Das heißt, sie sind nicht mehr, obwohl es sich alles stressig anfühlt, sie gehen nicht wirklich in die Maximalbelastung. Du hast von Leichtigkeit gesprochen, das ist hier so ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil das ist grundsätzlich etwas, was ich befürworte. Wenn es aber dahin geht, dass man jegliche Art der Anstrengung meidet, dann ist das etwas, was zu Lethargie führt, denn wir brauchen die Stressimpulse, wir brauchen die Anstrengung eben auf eine natürliche, auf eine gut dosierte und gut frequentierte Art, denn das ist das, was uns die Energie fürs Leben auch gibt.
Und wenn wir jetzt in die Tiefe eingehen, ich glaube, ein wichtiger Disclaimer, der dir auch wichtig ist und auch mir wichtig ist, in der Folge geht es jetzt weniger darum, in diese Selbstoptimierung zu kommen, also so die letzten Prozente aus sich nochmal rauszuholen, um noch effizienter, noch effektiver zu sein, sondern, das schreibst du auch in deinem Buch immer, es geht eigentlich um die Basics, um das Wesentliche. Hast du das Gefühl, dass wir das so ein bisschen aus den Augen verloren haben, dass wir uns über, du schreibst Supplements, Eisbaden, Tracking und alles beschäftigen, aber die Basics gar nicht mehr drauf haben?
Absolut. Also das, was ich wirklich beobachte, ich darf ja auch viel Speaking machen, auch mit dir teilweise gemeinsam und ich höre, mit welchen Fragen die Menschen auf mich zukommen und es hat sich verändert. Vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren war es wirklich fundamentale Fragen, aber heute haben die Menschen all diese Buzzwords gehört. Es ist ja jede Woche ein neuer Trend im Longevity-Bereich, im Biohacking-Bereich und das ist erstmal eine schöne Entwicklung, dass die Menschen das sich mit dem Thema beschäftigen, aber es führt auch zum gegenteiligen Effekt, dass so viele Informationen, teilweise widersprüchliche Empfehlungen auf uns einprassen, dass viele Menschen überfordert sind, die sich eben nicht, wie ich, berufsmäßig den ganzen Tag damit beschäftigen. So, und das Überforderung führt meistens zu Inaktivität. Das heißt, dann macht man gar nichts und dann haben wir alle nichts gewonnen. Und das war mein Ziel jetzt, dass ich in diesen ganzen Wust an Empfehlungen, an Trends etc. mal wieder zurückführe und sage, was brauchen unsere Gene? Was braucht unsere Biologie? Wofür wurden wir mal vor langer Zeit gemacht? Fakt ist, dass es da zur heutigen Zeit, die Welt entwickelt sich rasant, wissen wir alle, gewisse Spannungen gibt. Aber nur weil manche oder weil viele Menschen es jetzt anders machen, heißt noch nicht, dass es zur Normalität geworden ist. Und das, was du sagst, schön, dass du es erwähnst, ist, wir sprechen hier nicht über Optimierung, sondern wir gucken, an welchen Stellen die Menschen durch den modernen Lifestyle sehr weit sich von der biologischen Normalität entfernt haben und wie können wir zumindest ein Stück weit in die Richtung zurückgehen. Auch hier geht es nicht um Perfektion, sondern einfach zu wissen, wo sind wir weit weg vom biologischen Normal und wo können wir kleine Kurskorrekturen machen. Um das mal mit einem Beispiel auch mit Zahlen zu hinterlegen. Viele Menschen wissen noch nicht, dass wir ungefähr plus minus 90 Minuten Tiefschlaf brauchen, um körperlich gut zu erholen. So, Menschen kommen jetzt zu mir und wir messen diese Menschen und die haben nicht mal 10 Minuten. So, jetzt kann jeder sich aussuchen, ist das Selbstoptimierung, wenn man möchte, von den 10 Minuten wieder in Richtung der normalen 90 Minuten zu kommen? Ich glaube nicht, sondern für mich geht Selbstoptimierung los, wenn jemand schon wirklich gut unterwegs ist und sagt, Chris, zeig mir, wie ich auf 100, auf 111, auf 113 komme. Und da sage ich sehr gerne ab und sage, da bin ich nicht der Richtige dafür, auch vom Mindset her allein nicht, sondern wie gesagt, ich bin dafür, zurück zur Balance zu finden und nicht in ein anderes Extrem abzurutschen.
Und wenn wir jetzt bei den Basics sind, bei dem Wesentlichen, für viele ist Energie so ein bisschen auch was Abstraktes, ne? Wenn wir jetzt reden, richtiges Energiemanagement, den Energiehaushalt, den Akku richtig steuern. Magst du mal vielleicht so ein bisschen erklären, was geht denn da in unserem Körper ab? Also wie können wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt gleich über Energie sprechen, was förderlich ist, was nicht? Also wie setzt sich das in unserem Körper zusammen, dieses ganze Thema Energie?
Sehr gerne. Auch eine super Frage, weil da herrscht auch viel Irritation. Ist es ein esoterisches Konzept? Ist es subjektiv? Es gibt ja verschiedene Begriffe der Energie. Wenn wir über Energie sprechen, dann ist es ganz klar wissenschaftliche Physiologie, das lässt sich messen. Und zwar, wir alle haben in unserem Körper Mitochondrien, das sind ganz kleine Teile in unseren Zellen und die produzieren, es nennt sich auch die Kraftwerke unserer Zellen, weil die sind dafür zuständig, ein Molekül zu produzieren, was ATP heißt. ATP ist eine Abkürzung für das Molekül Adenosintriphosphat. Und das ist ein sehr wertvolles Molekül, denn das ist zelluläre Energie. Das heißt, je besser wir unsere Mitochondrien pflegen und behandeln, desto besser sind sie darin, zelluläre Energie in Form von ATP zu produzieren. Und damit hat unser Gehirn, unsere Organe, unsere Muskeln, alles im Körper ist dann bestens mit dieser Energie versorgt. Das heißt, das ist nichts, was wir uns subjektiv einbilden, sondern es lässt sich tatsächlich auch physiologisch messen und darstellen. Und das ist mir immer wichtig, wenn man Dinge zeigen kann, nachmessen kann, dann wissen wir, dass wir da auf jeden Fall solide unterwegs sind.
Sehr gut, dann lass uns starten. Ich habe mir überlegt für die heutige Folge, dass wir so einen kleinen Tagesablauf mal durchgehen. Also was können wir jetzt zu verschiedenen Uhrzeiten am Tag, wenn wir zu Hause sind, in der Freizeit sind, auf der Arbeit sind, was können wir machen, damit eben die Mitochondrien eben mehr ATP produzieren, beziehungsweise dass wir auch in eine richtige Erholung kommen. Du hast es ja angesprochen, viele können gar nicht mehr sich richtig erholen in der Freizeit. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt mal morgens an, gehen so ein bisschen durch den Tag und hier und da können wir eben etwas Gutes machen. Also Chris, lass uns morgens starten. Nehmen wir an, wir stehen um 6 Uhr, 7 Uhr morgens auf. Was ist jetzt so das Erste, was wir vielleicht in den Morgenstunden machen sollten, machen können, um eben damit die Mitochondrien viel ATP produzieren?
Du hast eine schöne Flexibilität schon eingebaut, 6 oder 7, und das ist gleich ein wichtiger Punkt. Man kann im Prinzip erstmal aufstehen, wann man möchte. Es geht nicht darum, unbedingt früh aufstehen zu müssen. Ja, weil es gibt ja auch diese Tendenz 5 a.m. Club, wer da nicht dabei ist, der hat schon verloren und sowas. Und ich selber stehe auch um 5 Uhr auf, aber nicht, weil ich hart zu mir bin oder so, sondern weil es sehr nah an meiner inneren biologischen Uhr ist. Ich bin jemand, der sehr gerne früh schlafen geht und eben dementsprechend auch früh aufsteht. Irgendwo ist natürlich ein Limit. Um 10, 11, wenn der Tag schon lange ist, kommen wir gleich zu. Wir sind sehr an den Tag-Nacht-Rhythmus auch geeicht von unserer Biologie. Aber macht euch nicht zu großen Stress, dass ihr unbedingt früh aufstehen müsst und eure perfekte Morgenroutine machen müsst, denn das braucht man nicht. Aber wir können ein paar einfache Dinge machen, die uns helfen, direkt gut in den Tag zu starten. Und eins davon ist, erwähne ich auch im Detail im Buch, dass einer der wichtigsten Schritte für ein Energielevel tagsüber zum einen, aber auch um nachts erholsam zu schlafen, ist in der ersten Stunde nach dem Aufstehen sehr viel helles Licht in die Augen zu kriegen. Und ich habe jetzt ein paar Details gebracht und alle davon sind wichtig. Zum einen das Timing, denn unsere innere Körperuhr hat verschiedene Zeitfenster. Die öffnen sich und wenn die aber geschlossen sind, dann kann das gleiche Verhalten gar nicht mehr auf so fruchtbaren Boden fallen. Und es gibt eine schöne Studie zu genau diesem Verhalten. Es gab drei Gruppen. Gruppe 1 wurde direkt nach dem Aufstehen viel helles Licht. In dem Fall sprechen wir über Lux-Zahlen und in dem Fall waren es 4.500 Lux, wurde den Menschen direkt nach dem Aufstehen in die Augen, auf die Augen gescheint. Gruppe 2, kein helles Licht. Gruppe 3, das gleiche helle Licht wie bei Gruppe 1, allerdings viel später am Tag. Und nur bei Gruppe 1, also nur die Gruppe, die helles Licht direkt nach dem Aufstehen bekommen hat, konnte man sehen, dass der Cortisolspiegel in den ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen schon um bis zu 50% angestiegen ist. Und jetzt fragt ihr euch, ist es eine gute oder schlechte Nachricht? Weil wenn Menschen Cortisol hören, dann sagen sie, oh, das ist ja das Stresshormon.
Ich wollte gerade sagen, so, da sagen aber, die doch, die, ich will das vermeiden, das soll doch nicht ansteigen.
So, ja. Aber jetzt ist ein großes Missverständnis. Cortisol ist nicht das Stresshormon. Cortisol ist das Energiebereitstellungshormon. Das wird auch in einer Stresssituation ausgeschüttet, aber auch in vielen anderen Situationen. Und eins davon ist, dass es das wichtigste Zeitsignal für unsere innere Körperuhr ist, dass die Nacht beendet ist und der Tag beginnt. Mit diesem schnellen Anstieg von Cortisol in der wissenschaftlichen Literatur wird von der CAR gesprochen, der Cortisol Awakening Response. Mit diesem rapiden Anstieg steigt unsere Körperkerntemperatur, die Gehirnwellenfrequenz steigt, der Muskeltonus steigt, unsere Atemfrequenz steigt, all die Dinge, die wir brauchen, um tagsüber mit einem guten Energielevel an den Start zu gehen. So, und das ist in großem Kontrast zu der Tatsache, wie viele Menschen in den Tag starten. Sie haben das Licht eher etwas gedimmt, wollen langsam in den Tag starten, gemütlich. Und ich verstehe das. Wenn man eine schlechte Nacht hatte, dann will man nicht sofort helles Licht. Aber das ändert nichts, dass unsere Biologie genauso tickt. Und wenn Menschen jetzt zu mir kommen und sagen, ja, ich mache das aber zur Mittagspause dann gehe ich eine Runde um den Block, das muss doch auch reichen. Da kommt eben dieser Timing-Effekt ins Spiel. Da ist dieses Zeitfenster für diesen Cortisol-Anstieg ist bereits geschlossen. Und das klingt jetzt aufs Erste sehr faszinierend, aufs Andere aber auch total normal. Denn wenn wir mal überlegen, wie wir früher gelebt haben, eben nicht in geschlossenen Räumen, dann ist es doch klar, dass unser Körper das Sonnensignal nutzt, um zu sagen, okay, jetzt ist offensichtlich Zeit, auf Aktivität zu schalten. Und es passiert noch ein zweites Element, Jonas, wenn wir diese Cortisol Awakening Response stimulieren. Es wird in unserer inneren Körperuhr ein Timer aktiviert, der sagt, 14 bis 15 Stunden später soll Melatonin ausgeschüttet werden. So, das heißt, ob wir abends gut einschlafen können und tief schlafen, wird nicht in den letzten 30 Minuten vorm Schlafen determiniert, sondern es beginnt schon damit, wie wir in den Tag starten. Und da ist eben dieses helle Licht in den ersten Minuten ein sehr, sehr wichtiges, was wir tun können. Jetzt können Menschen sagen, ich habe da keine Zeit für, und dann sage ich, ist okay. So, mein Job ist ja erstmal nur zu sagen, wie tickt unsere Physiologie, und dann kann man entscheiden, ist mir mein Energielevel wichtiger oder ist mir wichtiger, dass ich sofort in den Tag hetze. Aber man kann aufgeklärtere Entscheidungen treffen. Und es gibt Tony Robbins, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, kann man halten von dem Kollegen, was man will. Ich finde einige Sachen sehr inspirierend, andere nicht so ganz, aber er sagt, if you don't have 10 minutes in the morning, you don't have a life. Und da steckt schon was drin. Ich habe selbst Kinder jetzt und ich weiß, wie es ist, morgens viele Bälle in der Luft zu halten. Aber das Thema Licht am Morgen ist alternativlos.
Und das beste Licht, das gibt's von der Sonne, oder?
Genau, das Beste ist immer die Natur. So, jetzt ist aber für viele unrealistisch häufig, entweder weil die Jahreszeit es nicht zulässt, weil die Zeit es nicht zulässt, und es gibt heutzutage für wirklich wenig Geld, sprechen von 20, 30 Euro oder sowas, gibt es Tageslichtlampen, die genau dieses Licht in der richtigen Intensität, in der richtigen Zusammensetzung auch imitieren. Und das ist etwas, was man sich auf den Frühstückstisch, ins Badezimmer oder wenn man arbeitet, auf den Schreibtisch stellt, kann, um das eben zu bekommen. Und es mag jetzt für manche schon in diese Richtung, oh, ich brauche ständig Tools und sowas gehen. Das ist tatsächlich fast die einzige Situation, wo ich Tools empfehle, weil eben die Sonne, wenn sie nicht da ist, nicht simuliert werden kann. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem als Investment ans Herz legen kann. Und ich bin mit keinem der Anbieter in irgendeiner Form verknüpft oder so. Es fragen Menschen auch immer, erzählst du diese ganzen Zusammenhänge, um irgendwas zu verkaufen? Nein, ich verkaufe gar nichts. Mir ist wichtig, dass die Menschen die Lösungen für ihren Alltag kennen und einfach umsetzen können.
Und ein Grund ist ja auch, es gibt eine Studie, die kennst du wahrscheinlich auch weltweit, dass wir halt 87% uns in inneren Räumen aufhalten über den Tag. Und das führt eben dazu, wenn wir natürlich da nicht rausgehen, um die Sonne zu bekommen, dann brauchen wir eben das Tageslicht in Anführungsstrichen im Zimmer, im Büro, im Raum.
Absolut. Und die Zahl zum einen kenne ich, und es gibt auch spannende Experimente, die sagen, wie frappierend auch der Unterschied zwischen draußen und drinnen ist. Um dir ein paar Zahlen mal zu geben, an einem schönen Sommertag draußen messen wir mittags 100.000 Lux. An einem bewölkten Wintertag messen wir 3.000 bis 5.000 Lux. Kommt ein bisschen auf die Wolkensituation an. In geschlossenen Räumen, und da reden wir jetzt nicht vom Kellerverlies oder sowas, sind wir bei 150 bis 300 Lux. Also ein Bruchteil dessen. Wir sprechen hier von 5 bis 10%. Das heißt, für die meisten Menschen, die wirklich in geschlossenen Räumen ihren Tag verbringen, ist es aus Sicht unserer inneren Körperuhr wie so eine schummrige Höhle. Und wie soll die innere Körperuhr dann verstehen, dass es eigentlich Zeit für Aktivität ist? Das ist ein ganz großes Problem, und da findet auch ein großes Umdenken bei Architekten etc. statt. Wir brauchen viel mehr Licht. Selbst wenn man einen Bürostuhl am Fenster hat, das macht keinen großen Unterschied. Und auch im Sommer im Übrigen.
Gut, das heißt, um frischer in den Tag zu starten, klar, wir können auch vieles in der Nacht am Abend machen, dazu kommen wir ja gleich, um besser in den Tag zu starten, aber das, was wir eben morgens machen können, vielleicht statt 20 Minuten auf das Handy zu schauen, 20 Minuten rauszugehen, in die Sonne zu schauen, in den Himmel zu schauen oder eben, wenn es kälter ist oder auch wenn es dunkler ist, 20 Minuten in so eine Tageslichtlampe zu schauen. Wenn wir jetzt in diesen Tag gestartet sind, Chris, und wir befinden uns dann entweder im Büro, wir fahren mit dem Auto, mit der Straßenbahn, gehen zu Fuß ins Büro, wir befinden uns im Homeoffice oder es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Tätigkeiten, ob wir in der Bäckerei sind oder. Was würdest du jetzt sagen, was sind so wesentliche Punkte, die ich jetzt sozusagen über den Tag, also wir sind jetzt so um die Vormittags-, Mittagszeit, was sind da so jetzt gute Punkte oder gute Strategien, wo du sagst, hey, das sollten wir beachten, um unseren Akku weiterhin bei 100% zu haben?
Ja, wir müssen ihn gar nicht zwingend auf 100% halten, aber wir sollten gucken, wir haben vorhin über unser Nervensystem gesprochen, und wir sollten idealerweise gucken, dass nicht vom Moment, wo wir aufwachen, bis abends, wenn wir ins Bett fallen, wir die ganze Zeit im Stressmodus, im Sympathikus sind, denn das ist das, was viele Menschen erleben, sie sind 16, 18 Stunden in diesem Stressmodus. Das heißt, was wir über den Tag verteilt tun dürfen, ist, das Bild, was ich hier gerne verwende, ist das folgende. Stell dir mal vor, Jonas, du würdest den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch deinen Alltag gehen. Was würde passieren? Klar, der Bizeps würde stärker werden, aber er würde auch verkürzen. So, wenn ich dir jetzt abends oder am Wochenende oder im Urlaub, wir hatten es vorhin, sag, streck doch mal bitte deinen Arm aus, dann wird es gar nicht mehr so einfach gehen. Du müsstest ihn langsam erst wieder gedehnt kriegen. Und genau das passiert mit dem Nervensystem der Menschen. Ihr mentaler Bizeps ist sozusagen verkürzt. Und ich sage jetzt nicht, sie müssen ihr Leben komplett umkrempeln, aber was sie machen dürfen, ist zwischendurch eine kleine Stretching-Einheit. Und zwar nicht eine Muskel-Stretching, sondern eine Nervensystem-Stretching-Einheit zu machen. Und das Schöne ist, das muss keine verlängerte Mittagspause oder so sein. Wenn man die Physiologie versteht, und ich erkläre gleich einen Mechanismus, der hier spannend ist, dann können wir den mit wenigen Sekunden bis Minuten über den Tag verteilt, kann dazu führen, dass wir genauso viel Stress im Tag haben, aber wir sind im Sprintermodus. Das heißt, wir haben zwischendurch kleine Pausen, sodass unser Nervensystem wieder erlernt, zwischendurch ganz schnell in den Parasympathikus zu wechseln. Und das, wenn du mich fragst, was neben Licht in die Augen morgens der eine größte Hebel ist, dann ist es das Nervensystem wieder flexibel kriegen. Denn dann kann man viel schneller abends vor dem Schlafen, während des Schlafens in die erholsamsten Phasen kommen. Was kann man da machen? Es gibt Hunderttausende von Strategien. Viele haben auch schon das eine oder andere probiert, wie Mindfulness-Meditation oder sowas. Viele haben auch Frust erlebt und gesagt, es bringt nicht so richtig was. Meine Erfahrung ist, für Menschen, die gerade sehr ungeduldig sind, die auch nicht richtig Bock haben, sich mit den Themen zu beschäftigen, dass man an der Physiologie ansetzt. Also Dinge, die schon in uns bestehen, die man nicht erst üben oder trainieren muss, sondern die einfach da sind. Und wenn man weiß, wie man die nutzt, dann kann man die nutzen. Und eins davon ist eine Atemtechnik, die ich sehr, sehr spannend finde, und ich erkläre auch, warum. Können wir da kurz in die Physiologie einsteigen, also richtig nerdig kurz
sehr
werden?
Sehr gerne. Ich hab ja dein Buch, durfte ich ja im Vorfeld lesen, und ich habe hier groß rausgestrichen, wir müssen über die Atmung sprechen, denn das eben einen großen Einfluss auf unser Gehirn, auf unser Nervensystem hat. Und
absolut. Ja, let's get nerdy. Also, und man muss sich das nicht mit den Fachbegriffen merken, die ich jetzt nutze, aber merkt euch bitte diesen Mechanismus. Und zwar, wenn wir atmen, dann weiten sich unsere Lungen aus. Unser Zwerchfell, das ist eine Muskelsehnenplatte, die zwischen Bauchregion und Atmung und Lunge liegt, drückt nach unten. So, das Herz kriegt dadurch etwas mehr Platz in seinem Brustkorb. Das ist die Einatmung. Wenn wir ausatmen, passiert genau das Gegenteil. Die Lungenflügel kollabieren, dadurch wird das Zwerchfell zieht nach oben und unser Herzmuskel kriegt etwas weniger Platz im Brustkorb. So, und das hat weitreichende Konsequenzen, die wir nutzen können. Denn durch dieses verringerte Volumen unseres Herzmuskels steigt die Blutflussgeschwindigkeit im Herzmuskel. Das wird von ein paar Neuronen, die nennen sich Sinusknoten, direkt ans Gehirn gemeldet. Das Gehirn realisiert in Echtzeit, Blutflussgeschwindigkeit ist zu hoch, sendet top-down ein Signal und sagt, Puls, also Herzschlag verlangsamen, autonomes Erregungslevel senken, sprich Stresslevel senken. Das heißt, durch längeres Ausatmen können wir ganz aktiv dem Nervensystem ein Signal geben, runterfahren. Wenn wir das jetzt aber so machen, wie normale Menschen immer atmen, einmal ein, einmal ausatmen, passiert gar nichts. Wenn wir aber deutlich länger ausatmen, der Fachbegriff hier, wer da tiefer reingehen möchte, ist Exhalation Emphasized Breathing, also eine Überbetonung des Ausatmens, dann können wir sehr effektiv ein Abschaltsignal senden. Und das sieht konkret so aus, zum Beispiel, wer es mitmachen möchte, man atmet bis 4 ein, also man zählt innerlich bis 4 durch die Nase, man atmet bis 8 aus, also doppelt so lange, und wiederholt das 3-4 Mal. So, und das ist es schon. Das dauert nicht mal eine Minute, wenn man das 4-mal wiederholt. Nennt sich 4-8-4-Protokoll. Jetzt machen diese 3 Zahlen Sinn. 4 ein, 8 aus, 4-mal wiederholen. So, und das kann man in jeden Alltag reinpacken. Mein Wunsch ist immer, Menschen, die es noch nie gemacht haben, startet mit einmal am Tag. Der Schritt von 0 auf 1 ist immer der schwierigste. Das ist das Anfangen, das Überwinden. Wenn ihr aber einmal in eurem Alltag habt, dann ist es einfach, ein zweites Mal, ein drittes Mal reinzulegen. Ich bin mittlerweile bei 15 bis 20 4-8-4-Protokollen am Tag. So, das klingt jetzt aufs Erste viel, aber wenn man überlegt, wie viele kleine Situationen es im Alltag gibt, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, in der Schlange stehe, dann kann ich entweder das hunderttausendste Mal aufs Handy gucken, und ich bin auch viel am Handy, nicht falsch verstehen, aber man kann auch ein paar Sekunden abzwicken, um das Nervensystem ein bisschen zu stretchen. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, im Büro zur Toilette zum Beispiel geht, man kann 4 Schritte einatmen, 8 Schritte ausatmen, also man muss nicht unbedingt sitzen, vor allem nicht im Schneidersitz oder irgendwas. Man kann dann, bevor irgendeine nächste Videocall etwas verspätet, wie es meistens so ist, losgeht, kann man kurz so eine Atemtechnik machen. Es gibt viele Situationen. Und nur weil es so einfach jetzt ist und wenn man es jetzt mitgemacht hat gerade, vielleicht nicht so den krassen Unterschied gespürt hat, heißt nicht, dass das nicht kraftvoll ist. Das ist die Stretching-Einheit, die dem Nervensystem immer wieder das Signal gibt, hey, es gibt auch noch einen anderen Zustand als den Stressmodus. Und das ist wirklich eine Waffe im positiven Sinne. Wenn man das kontinuierlich über ein paar Wochen und Monate macht, dann wird das Nervensystem einfach einen anderen Zustand einnehmen. Mhm.
Ich war ganz witzig, ich war diese Woche ja auch in Berlin wie du und hatte dann da dein Buch sozusagen gelesen, mich vorbereitet und dann war ich auf dem Weg zu einem Termin und habe gemerkt, wie ohne Grund, wie gehetzt ich quasi so spazieren gegangen bin. Also ich hatte gar nicht diesen Zeitdruck, aber ich habe gemerkt, ich war so in diesem, jetzt ist ein Termin und Jonas, jetzt geh und irgendwie war ich so schnell unterwegs und dann dachte ich so, nee, warte mal. Chris hat geschrieben, wir atmen viel zu schnell quasi in der Minute. Du hattest mal geschrieben, 12 Atemzüge pro Minute wären so normal. Und jeder kann das auch mal für sich testen, 15 Sekunden mal zu schauen, wie oft atmet man und das dann mal 4 multiplizieren. Genau. Dann kommt man wahrscheinlich auf einen Wert, der über 12 liegt. Mhm. Und in der Situation habe ich das dann auch so für mich realisiert und dachte, nee, mein Herz hat so ein bisschen gerast, ich habe schnell geatmet, war schnell auf dem Bürgersteig unterwegs und dachte, nee, warte mal. Schlender doch jetzt mal. Und dann habe ich auch versucht, die Atmung, das Protokoll zu machen und habe gemerkt so, okay, ich muss raus aus dieser Anspannung. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass wir so unterbewusst einfach immer in diesem Always-On-Modus ja irgendwie sind und dass Atmung uns da so ein bisschen wieder rausholen kann?
Atmung, und du hast ja jetzt auch einen zweiten schönen Hebel erwähnt und das, du sagtest gerade, du bist sehr schnell gegangen. Und auch hier ist nochmal eine zweite Mechanik. Ganz oft ist es so, dass Menschen ihrem Nervensystem signalisieren, dass Gefahr im Verzug ist, obwohl es gar nicht der Fall ist. Lass mich das kurz erklären. Wir wissen, wenn wir Stress, wenn wir irgendeinen Gedanken denken, der in Richtung Angst, Stress etc. geht, dass körperliche Symptome folgen. So, das ist vorgesehen von der Natur. Wir wissen aber auch, dass der Mechanismus auch umgekehrt funktioniert. Das heißt, wenn wir körperliche Symptome, körperliche Signale über unsere Sinne senden, die normalerweise nur im Lebensgefahrmodus gemacht werden, dann muss das Nervensystem davon ausgehen, dass tatsächlich Gefahr in Verzug ist. Mhm. Das heißt, wenn du wie ein Blöder, jetzt nicht falsch verstehen, durch Berlin hetzt, dann muss dein Nervensystem davon ausgehen, dass irgendwie gerade Alarm angesagt ist. Wahrscheinlich bist du auch nicht ganz über deine Fersen abgerollt, denn das macht man nur, wenn man etwas langsamer geht, so ein bisschen mehr auf den Ballen, etwas mehr Vorhaltung vom Körper. So, und alleine das, und da, wenn man Menschen beobachtet, am Flughafen ist ganz schlimm, da ist die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit deutlich höher, aber auch in Großstädten ist sie zum Beispiel schneller als am Land. So, das kann man als vibrant, als irgendwie energiegeladen sehen, aber de facto ist erstmal etwas, was die Nervensysteme der Menschen in einen unnötig chronisch erhöhten Zustand setzt. Das lässt sich fortführen, wenn man zum Beispiel die eigene Position der Schultern beobachtet. Menschen, die sehr stark in Körpersprache, zum Beispiel Spione oder sowas, die darauf spezialisiert sind, Menschen zu lesen, die gucken sich immer an, wo sind die Schultern? Und schon 2-3 Millimeter höher zeigt, dass der andere nicht ganz entspannt ist, sondern dieses Schultern anziehen ist eine Position der Hab-Acht-Stellung. Und wenn man Menschen beobachtet und da so ein bisschen geschult ist, kann man an solchen Dingen sehen, wie gestresst sind Menschen. Deshalb jeder, der jetzt zuhört, ich kenne euch nicht persönlich, aber ich bin mir sicher, dass da ein bisschen Potenzial ist, die Schultern 2-3 Millimeter weiter abzusenken. Jetzt nicht krampfhaft runterziehen, sondern in die Normalposition zu bringen. Und dadurch sendet ihr ein Signal an euer Nervensystem und sagt, hey, mach mal ein bisschen ruhiger, ich höre gerade Podcast, ich muss mich gerade nicht auf den nächsten Kampf vorbereiten.
Jetzt gibt's aber auch die Momente, wo sich dann über den Tag, wir sind immer noch da, wo sich Menschen dann auch so ein bisschen einfach müde fühlen, wo sie sich einfach so ein bisschen so ein Durchhänger haben. Viele greifen dann zu Koffein oder zu Zucker oder haben irgendwie das Gefühl, was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen? Was macht's in dieser Situation, auch wenn wir super gut in den Tag gestartet sind, nachts alles gemacht haben, aber jetzt so merken, meine Augen, ich kann mich nicht konzentrieren. So, was würdest du denen empfehlen? Was wäre so eine Möglichkeit, um wieder in den Zustand zu kommen, den wir ja gerne haben wollen? Volle Klarheit, voller Fokus.
Wir müssen jetzt unterscheiden, was können wir in dieser Sekunde tun, also für die nächsten Minuten und dann uns fragen, wie sind wir eigentlich in die Situation gekommen? Und lass uns mal mit dem zweiten starten, denn dieses Nachmittagstief, mit dem muss man sich nicht abfinden. Nur weil alle Kolleginnen und Kollegen das bestätigen, das ist nichts, was normal ist. Das ist typischerweise eine Folge, dass die Nacht nicht so erholsam war, wie sie sein könnte. Und oder, dass man zum Mittagessen Dinge zu sich genommen hat, die die Verdauung so stark belasten, dass man einfach müde wird. Stichwort Currywurst in der Kantine oder sowas. Das heißt erstmal, das ist kein zwingend notwendiger Zustand. Also man, wenn man Lust hat, dann kann man den wegkriegen. So. Das ist das eine. Das zweite ist, was kann man jetzt in dem Moment tun? Du hast gesagt, Koffein wäre eine Strategie. Denn was macht Koffein? Koffein macht uns nicht wirklich wacher. Koffein führt dazu, dass die Adenosinrezeptoren in unserem Gehirn gemutet werden, also leise gestellt werden. Und Adenosin ist das Molekül, alle, die jetzt zuhören, bei uns allen steigt im Moment Adenosin im Kopf an. Das heißt, wenn wir schlafen, wird Adenosin abgebaut. Wenn wir wach sind, steigt Adenosin an. Das heißt, je länger wir wach sind, desto höher ist der Schlafdruck. Und wenn wir jetzt Koffein zu uns nehmen, Koffein von der Molekularstruktur setzt genau da an, wo die Adenosinmoleküle normal rein andocken. Das heißt, wir haben zwar schon einen hohen Schlafdruck, aber wir checken es nicht, weil das System sozusagen gerade geblockt ist. Das wäre, als wenn man ein Thermometer in ein kaltes Glas Wasser stecken würde. Es nimmt nicht mehr die Raumtemperatur wahr, sondern ist einfach, zeigt nicht das Richtige an. Und ich finde das deshalb wichtig, weil es ist nur eine gefakte Wachheit, die man sich durch Koffein quasi einkauft. Und wenn dann dieser Effekt abebbt, das heißt, wenn die Koffeinmoleküle abgebaut sind, die Adenosinrezeptoren wieder frei und sensitiv werden, dann realisiert man, wie viel Schlafdruck tatsächlich drin ist. Und das ist dann der Crash, den Menschen nach dem Koffein typischerweise spüren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man legt wieder nach mit Koffein und so zieht man sich in eine Spirale aus geliehener Frische, die aber de facto gar keine ist, ist eine gefakte. Oder man durchbricht diesen Zyklus einmal und hält sich wach, kommt dann in der nächsten Nacht in eine viel bessere Nachtruhe und wird dann in den Folgetagen eben nicht mehr so sehr in dieses Nachmittagstief rutschen. Das wäre sozusagen die strategische Herangehensweise, wenn wir jetzt sagen, was mache ich, wenn ich jetzt frischer sein will, dann können wir den gleichen Mechanismus, den ich gerade beim 484-Protokoll erwähnt habe, den können wir genau umdrehen und zwar auf Inhalation-Emphasized Breathing gehen. Das heißt, ich atme sehr, sehr tief und schnell ein, bis 2-3 Atemzüge und nur ganz kurz aus. Das ist das Signal an das Nervensystem, hey, jetzt ein bisschen hochfahren vom autonomen Erregungslevel, weil ich gerade zu müde bin. Und das ist so schön, diese Strategien, diese Mechanismen, wenn man sie einmal verstanden hat, auch dass sie flexibel sind, dann kann man genau gucken, wo stehe ich gerade? Wo möchte ich sein? Gibt es da ein Delta? Und dann das Richtige aus dem Werkzeugkasten holen, um da zügig hinzukommen.
Was auch helfen kann, das hast du auch in deinem Buch ausführlich geschrieben, geht in die Richtung des Zyklus, dass wir so 90 bis 120 Minuten so einen Zyklus über den Tag haben. Magst du das nochmal kurz erklären? Weil ich finde, wenn wir uns daran immer orientieren, könnte das die Gefahr reduzieren, dass wir uns eben zu müden Punkten auf einmal in einem Meeting befinden und jetzt hellwach sein müssten, aber eigentlich uns hinlegen möchten und schlafen möchten.
Ja, wichtiges Konzept. Ein Konzept, was schon seit vielen Jahrzehnten erforscht ist. Es nennt sich ultradianer Rhythmus. Das heißt, Forscher haben herausgefunden, dass wir nicht nur nachts diese Zyklen haben, die kennen viele schon, diese 90-Minuten-Zyklen, sondern die laufen auch tagsüber. Und viele Menschen übergehen die einfach durch viele Meetings, viel Stress etc. Aber das heißt nicht, dass sie nicht existieren. Und wenn man es sich einrichten kann, ist nicht immer möglich und muss auch nicht, aber wenn man sich einfach klar ist, dass unser Aufmerksamkeitslevel, unser Energielevel so alle 90 bis 120 Minuten in eine kleine Delle fällt und man dem nachgibt, im Sinne von, dass man dann vielleicht mal kurz aus dem Fenster sieht oder eben nicht die Pause am Handy verbringt oder ein paar Schritte macht oder so, dann führt das tatsächlich auch dazu, dass der Energieverbrauch über den Tag verteilt etwas weniger ist. Denn wenn wir einfach weitermachen, obwohl der Körper in ein kleines Tief geht, dann ist natürlich der Energieverbrauch überproportional hoch an der Stelle, weil wir eben keinen Rückenwind von unserer inneren Körperuhr in diesen Phasen erleben. Das heißt, wir müssen mehr Kraft aufwenden, um auf dem gleichen Level zu bleiben in diesen kleinen Tälern.
Okay, in deinem Buch gehst du noch viel weiter in die Tiefe und was man auch noch mittags beim Essen berücksichtigen sollte, um nicht in dieses Nachmittagstief zu gehen. Aber ich würde mit dir, weil das ja auch so ein bisschen so auch dein Herzensthema ist, so ein bisschen in den Abend schon reingehen. Also wir machen jetzt Feierabend, fahren entweder nach Hause oder sind eben schon zu Hause. Und hier auch einfach nur zwei Fakten. Du hast es nämlich schon erwähnt. Laut Statistischem Bundesamt haben die Durchschnittsbürger und Bürgerinnen in Deutschland 6 Stunden Freizeit. Auch wenn natürlich Mütter und Väter immer ein bisschen weniger Zeit haben als Singles. Aber das ist zumindest schwarz auf weiß die aktuelle Zahl. 6 Stunden Freizeit. Wir liegen sogar damit auf Platz 1 weltweit. Also haben den größten Freizeitpart am Tag. Du hast es im Intro angesprochen. Für viele fühlt es sich aber nicht eben wie Freizeit an. Ne? Wir sind immer noch im Dauerstress. Wir gehen unseren To-Do-Listen nach. Hier noch eine Zahl. Über 60% schaffen es nicht mehr in der Freizeit richtig abzuschalten. Was ist jetzt so deine aus High-Energy-Sicht, deine Empfehlung, wenn wir in diesen Feierabend-Modus kommen? Was sollten wir machen? Was sollten wir nicht machen? Was wäre so deine Empfehlung?
Schöne, danke auch für die Zahlen, die ich so nicht alle kannte. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Abschalten und Umschalten. Das klingt jetzt erstmal banal, aber wenn ich Beispiele gebe, dann wird es klar. Abschalten ist, wenn das Nervensystem wirklich signifikant runterfährt. Umschalten ist, wenn man nicht mehr arbeitet, aber in einer anderen Aktivität, für die man vielleicht nicht entlohnt wird, aber trotzdem das Nervensystem noch hochhält. So, und das kann am Handy sein, zum Beispiel. Es fühlt sich für Menschen vielleicht wie Abschalten an, einfach weil es ein Location-Wechsel ist, ein Themenwechsel. Aber überleg dir mal, Jonas, was beim Durchscrollen von Social Media Feeds, LinkedIn, WhatsApp etc., das Gehirn muss so viele kleine Entscheidungen in kürzester Zeit treffen. Relevant, nicht relevant, kommentieren, nicht kommentieren, liken, nicht liken, durchlesen, weiter scrollen. Das ist Höchstleistung für unser Gehirn. Und es kommt die ganze Zeit das Signal, hey, du musst weiter im Alarmmodus sein. Dazu kommt noch, und jetzt wird es wirklich physiologisch, wenn wir auf so eine kleine Fläche wie den Handyscreen zum Beispiel gucken, dadurch verengt sich die Distanz zwischen unseren Pupillen. Und auch das wird als Signal von unserem Körper gewertet, dass jetzt Hab-Acht-Stellung angesagt ist. Dieser entspannte Blick in die Ferne, im Englischen heißt es so dieser soft, gentle gaze, das sind unsere Pupillen parallel, das ist Entspannungsmodus. Aber, und das ist auch wieder ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt, wenn Gefahr im Verzug ist, dann starren wir nicht irgendwo durch die Gegend, dann sind wir hier, dann sind wir da, dann ist Tunnelblick angesagt und dieses Handy simuliert diesen Tunnelblick ganz stark. Das heißt, unabhängig von dem Inhalt, den wir konsumieren und der potenziert es dann natürlich häufig, wenn man über schlechte Weltnachrichten diskutiert etc., das ist natürlich auch alles, was das Nervensystem noch auf einer inhaltlichen Ebene nach oben peitscht, aber rein von der Physiologie her deuten alle Signale quasi auf erhöhtes Erregungslevel. Und obwohl wir denken, dass wir im Feierabend sind und das de facto erstmal sind, weil wir werden nicht mehr bezahlt für die Arbeit, ist es für unser Nervensystem eben das noch lange nicht. Und was ich jetzt, und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es nicht damit getan ist, dass man nicht mehr arbeitet. Und jetzt kommt der Teil der Menschen vielleicht ein bisschen frustriert, desillusioniert oder wie auch immer, aber es gehört auch zur Realität dazu. Wenn wir wirklich runterfahren wollen, brauchen wir etwas Reizarmut. Das heißt Zeit, wo wenig neue Impulse auf unsere Augen, auf unsere Ohren gehen. Und da sind viele Menschen natürlich eher im Gegenteil. Man geht joggen mit Podcast, man will die Zeit optimal nutzen, beim Kochen noch sich weiterbilden etc. Ich verstehe das alles. Ich habe auch diese Treiber. Aber wenn du mich fragst, wie kann ich mein Energielevel pushen, dann brauchen wir Zeiträume, und die müssen gar nicht lang sein, 5, 10, 15 Minuten, wo wirklich Reizarmut herrscht. Da empfehle ich Menschen, und es klingt jetzt vielleicht total einsam oder vielleicht armselig, aber das ist es nicht, sich einfach mal vor eine weiße Wand zu setzen und die 15 Minuten anzustarren. Und wem das zu lang ist, gerne mit 5 Minuten starten, mit 3 Minuten. Die meisten Menschen haben, während sie wach sind, nicht eine einzige Minute, wo keine Impulse auf ihr Nervensystem einprassen. Und das führt, und jetzt nehmen wir die Brücke auch zum Abend, wo die nächsten Probleme entstehen, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme. Ich habe gerade gesagt, die meisten Menschen haben nicht eine Minute, wo sie keine Reize bekommen. Wann ist die erste Minute im Tag? Wenn der Kopf auf dem Kopfkissen landet, das Licht ausgeht und man eigentlich schlafen möchte. So, und dann geht aber die Verarbeitung los. Und dann fragen Menschen mich, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Gehirn dann nicht anfängt zu arbeiten? Da sage ich, irgendwann muss es doch arbeiten. Das, was wir alles erleben, eine Zukunftsforscherin, die Kollegin Gaub, hat vor kurzem mal gesagt, ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen, ich zitiere das, ich hoffe ganz korrekt, dass wir heute an einem Tag so viele Informationen bekommen, wie ein Bauer vor 300 Jahren im ganzen Leben. Mhm. So, Das Gehirn ist aber noch das Gleiche. Unsere Hardware biologisch ist die gleiche. Die Evolution funktioniert leider, oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man möchte, nicht so schnell, dass wir uns jetzt schon an diese ganzen technologischen Entwicklungen angepasst haben. Das müssen wir uns einfach mal zugestehen, um auch gütiger dann mit uns zu sein und nicht zu sagen, ich bin irgendwie falsch, wenn ich abends auf einmal ein Gedankenkarussell abwandere. Irgendwann müssen wir auch in einen mentalen Verdauungsmodus kommen. Und man kann sich's aussuchen. Entweder man richtet sich im Feierabend dafür eine gewisse Zeit ein, oder es holt einen beim Einschlafen ein, oder manche dann im Schlaf, wenn sie um 3, 4 Uhr morgens aufwachen, gar nicht wissen, warum sie aufgewacht sind. Einfach weil der Schlafdruck, wir haben vorhin über Adenosin gesprochen, ist nach ein paar Stunden schon ausreichend niedrig. Und dann übernimmt das Nervensystem und sagt, Freunde, hier ist Arbeit zu erledigen.
Viele sagen ja auch, dass sie bis in den letzten Minuten so produktiv sein wollen und effizient nutzen wollen. Ne? Wir haben jetzt da noch so viele Stunden und um 22 Uhr gehe ich ins Bett und bis dahin will ich noch das und das machen. Und dann gehen sie ins Bett und können irgendwie nicht schlafen. Und du sagst auch, das ist eben dieser größte Fehler, noch bis in die letzte Minute versuchen, dieses effizient, produktiv und dann zu sagen, und jetzt lege ich den Schalter um und will irgendwie schlafen. Also das heißt, dieses, du nennst es Gehirngassi-Runde, ne? Diesen Blick auf die weiße Wand. Also irgendwas tun, um unser Nervensystem zu beruhigen. Das können wir ja mal mitnehmen für den Feierabend, oder?
Ja, du hast diesen Schalter angesprochen. Ob wir das mögen oder nicht, vom Wachzustand in den Schlaf zu kommen, ist eben kein Lichtschalter 01 wie auf dem Handy der Flugmodus. Das Bild, was hier besser passt, ist, ein Flugzeug zur Landung zu bringen. Wir sind in Reiseflughöhe in 10.000 Meter und wissen, dass irgendwo da unten der Flughafen ist. Aber da muss ein Landeanflug eingeleitet werden und der braucht eine gewisse Zeit. Bei manchen dauert der kürzer, bei manchen länger, aber es ist eben kein Schalter, den man hin und her switchen kann.
Und wie man den Abend auch verbringen kann, man kann es natürlich auch mit Menschen verbringen, statt mit digitalen Geräten. Und ich fand einen Begriff und habe es dann auch wirklich einer sehr, sehr guten Freundin dann direkt geschickt und gefragt, möchtest du mein MIP sein? Und sie hat wirklich mit Herzen, also ist eine sehr gute Freundin, reagiert und gesagt, ja, sie möchte gerne sein. Magst du es mal kurz erklären, weil ich fand das einen tollen Anstoß, weil wir auch viele Folgen schon hatten, auch mit einer Einsamkeitsforscherin. Auch du hast die Studie im Buch erwähnt, dass eben ne, chronische Einsamkeit so schlimm ist, eben wie 15 Zigaretten am Tag rauchen. Deswegen fand ich diesen Appell nochmal ganz gut. Was hat es mit MIP auf sich?
Ja, also viele kennen ja VIP, den Begriff Very Important Person, und das Ganze ist im Kapitel, wo es darum geht, dass auch unsere sozialen Kontakte nicht nur menschlich gut tun, sondern wirklich auch messbar. Da ist die Forschung auch einfach sehr viel weiter, als viele Menschen wissen. Es gibt so Phänomene wie Koregulation. Das heißt, wenn man Zeit mit Menschen verbringt, dann können wir uns auch Kapazitäten des Nervensystems ausleihen. Im wahrsten, das klingt fast schon wie Science Fiction, aber das ist mittlerweile erklärbar von seriösen Forschern. Und das wird einfach aus Gründen wie zu Corona ging es los, immer mehr Menschen verbringen die Zeit in ihren eigenen vier Wänden, weil ihnen der Antrieb fehlt, weil ihnen die Motivation fehlt, weil sie teilweise denken, dass man übers Handy, über Social Media das Ganze auf eine effizientere, einfachere Weise auch ersetzen kann. Und wir wissen eben, dass wir soziale Wesen sind. Und da habe ich im Buch eben ein kurzes, aber für mich wichtiges Kapitel auch ergänzt, wo ich gesagt habe, neben Schlaf, neben Nervensystem, das sind alles Dinge, die weiß mittlerweile jeder, so dass das wichtig ist. Aber es ist auch wichtig, Zeit mit Menschen zu verbringen. Und der Punkt ist aber, wenn man das nicht wirklich priorisiert und in seinem Alltag auch dem Zeit einräumt, dann fällt das ganz oft hinten runter. Zum einen Menschen, die so viel arbeiten, dass sie ihre Familie zu wenig sehen und das vielleicht im hohen Alter dann bereuen. Habe ich in meinem Podcast viele sehr erfolgreiche Menschen, die mit Tränen vor mir sitzen und sagen, ich habe meine Kinder viel zu wenig gesehen. So. Aber es geht auch weiter, dass man eben Freunde, Bekannte hat. Das ist ja auch Arbeit, diese Dinge zu pflegen. Und da kommt der Begriff von very important person zu most important person. Dafür steht das M, dass man gut daran tut, dass man sagt, wer sind denn so die 1, 2, 3 wichtigsten Menschen in meinem Leben? Denn ich bin in jedem Bereich Freund von Fokus. Ja, und da tickt natürlich jeder ein bisschen anders, aber wir wissen auch, dass es eher die engen, die tiefgründigen Beziehungen sind, die zu diesen gewünschten Effekten führen und eben nicht die 500 Instagram-Follower, die man hat, mit denen man sich digital austauscht. Und so gibt's eben die Idee, dass man sagt, einmal aufschreiben oder sich im Kopf, wer sind denn so die Menschen, die mir in meinem Leben wichtig sind? Und dann habe ich auch ein paar Ideen definiert, wie man trotz vollem Terminkalender und trotz Stress etc. da trotzdem auch teilweise auf Distanz die Beziehung pflegt. bewegen kann, sodass sie eben nicht, und das passiert vielen Menschen im Leben, einfach weil man kriegt Familie, man wechselt die Stadt, man hat einen neuen Job, auf einmal sind ganz enge Beziehungen verwässern mit der Zeit. Und das ist eigentlich sehr schade.
Und du hattest ganz am Anfang Dopamin angesprochen, da will ich jetzt kurz nochmal reingehen, weil wir müssen ja oder wir können unser Gehirn auch bei Laune halten. Und du hast für dich die Strategie des Münzwurfs im Alltag entdeckt, um das Gehirn immer mal wieder bei Laune zu halten. Deswegen, man merkt so, dein Buch, das hoffe ich, das hören schon die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist auf der einen Seite viel Wissenschaft, aber auf der anderen Seite eben ganz viel praktische Hacks und einfach witzige und auch gute Anekdoten, was man im Alltag machen kann. Was hat es denn mit diesem Münzwurf auf sich? Also warum nützt das was für unser Nervensystem, wenn wir ab und zu mal eine Münze werfen? Und wie machst du es in deinem Alltag?
Ja, schön, dass du das aufgreifst, weil das im ganzen Buch aus meiner Sicht einer der wichtigsten Parts ist, wo wir über Dopamin sprechen. Ich glaube, den Begriff hat jeder heute schon irgendwann mal gehört. Man weiß, dass Social Media irgendwas mit Dopamin zu tun hat. Aber was, glaube ich, viele noch nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es ein viel weitreichenderes Konzept ist. Also lass uns auch da kurz in die Mechanismen einsteigen. Wir alle haben ein Dopaminsystem, ein Belohnungssystem im Gehirn. Das wurde vor langer, langer Zeit von der Evolution dafür gemacht, dass wir in einer Welt von Knappheit, wo Nahrung knapp war, wo Schutz knapp war, wo Partner knapp waren, also im Sinn von Fortpflanzungspartner, das war alles knapp. Und in so einer Welt müssen wir so gestrickt sein, dass wir bereit sind, viel Aufwand zu betreiben. Wir haben vorhin über Anstrengungen, eine anstrengungslose Gesellschaft gesprochen, um irgendwo die Aussicht auf eine Belohnung zu haben. Und das leistet Dopamin. Das heißt, Dopamin ist nicht das Genusshormon, sondern es ist das Motivationshormon, das uns Drive gibt. Im Englischen sprechen viele Forscher vom The Molecule of More. Also das, wenn man merkt, wo Dopamin zu haben ist, wollen wir mehr davon. Ein Experiment, was ich wirklich wahnsinnig spannend finde, was das so auf den Punkt bringt, ist das folgende. Es wurde mit Ratten gemacht, ein Tierexperiment. Da hat man diesen Ratten auf künstlichem Wege die Dopaminrezeptoren deaktiviert, sodass sie quasi keinen Dopaminschub mehr empfinden konnten. Und diesen Ratten hat man ein Käsestück, was sie lieben, eine Körperlänge entfernt hingelegt. Also ein paar Zentimeter vor die Ratte hat man ein Stück Käse gelegt. Die Ratten sind verhungert, weil sie nicht mehr den Drive, die Motivation entwickeln konnten, ihren Körper aufzurichten, um nur eine eigene Körperlänge zu diesem Käsestück zu gehen und das zu konsumieren. Hat man es ihnen allerdings in den Mund gelegt, haben sie es genossen und auch runtergeschluckt. Das heißt, ihnen ist nicht die Fähigkeit des Genusses abhanden gekommen, sondern sich aufzurichten. Und das ist entscheidend, wenn Menschen auch von sich, und da sind wir wieder beim Thema Energie, viele Menschen wissen gar nicht, warum sie gar nicht mehr so den Drive, die Energie haben. Sie haben keinen Burnout, sie haben auch nicht zu viel Stress, aber das Leben fühlt sich insgesamt so ein bisschen grauer an, weniger intensiv, man freut sich nicht mehr über die kleinen Dinge des Lebens. Und jetzt kommt's. Wir leben heute nicht mehr in einer Welt von Knappheit, sondern in totalem Überfluss. Und hier rede ich jetzt nicht von Reichtum oder so, sondern es geht einfach darum, wir können uns ohne Aufwand zu betreiben, kleine Dopaminstimulationen mit unserem Handy, mit unserer Nahrung, mit der Partnerwahl, mit Netflix-Konsum, all das zahlt, und jetzt kommt der wichtige Punkt, auf das gleiche Konto ein. Viele Menschen würden sagen, ja, mein Handykonsum isoliert betrachtet ist doch gar nicht so schlimm. Es könnte weniger sein, aber meine Güte, es gibt viele, die es mehr machen. So, aber wir müssen die Dinge addieren. Und da kommen die meisten Menschen heute auf hunderte kleine Dopaminimpulse. Und jetzt kommt's, wenn wir ohne Aufwand Dopaminimpuls kriegen, dann senkt sich der Dopaminspiegel nicht zurück auf den Grundpegel, sondern etwas niedriger. So, und so sinkt mit jedem Cheap Dopamin, wie man so schön sagt, also ein unverdientes Dopamin, wo wir nicht Aufwand betreiben mussten, sinkt unser Spiegel etwas mehr. Und wenn man das über Wochen, Monate und Jahre fortführt, sinkt unser Grundpegel. Und wenn wir auf einem niedrigeren Pegel ankommen, nennt sich Dopamindefizit, dann fühlen wir uns eben so wie viele Menschen antriebsloser. Und das, was in der Konsequenz Drogenabhängige betrifft, ist genau das. Das heißt, man muss immer mehr Impuls geben, gar nicht mehr, um sich gut zu fühlen, sondern um sich nicht mehr schlecht zu fühlen. Und das sieht man bei Menschen, die noch mehr Netflix konsumieren, noch länger am Handy sind, noch intensivere Inhalte konsumieren müssen. Das hat alles mit unserem Dopaminsystem zu tun. Das heißt, man kann grob sagen, wir sind eigentlich ein Kaktus, der ist für Knappheit konzipiert. Wir stehen aber heute im Regenwald. Und das ist etwas, wo man Gegenstrategien entwickeln kann. Und eine davon, so kamen wir drauf, ist Münzwurf. Denn Dopamin steht auf Unsicherheit. Das heißt, wenn wir nicht genau wissen, was passiert, dann rastet Dopamin aus. Das ist das, was Glücksspiel so süchtig macht. Wenn wir immer wüssten, dass wir bei jedem 23. Mal am einarmigen Bandit gewinnen würden und die anderen 22 Mal nicht, wird niemand spielsüchtig werden. Aber die Unsicherheit ist im Spiel. Und so führt es dazu, manche würden jetzt sagen, ich habe eine Meise, aber ich mache das eben aus dem Verständnis dieser Mechanismen. Wenn ich sonntags in der Bäckerei stehe, dann liebe ich ein Schokocroissant. Und früher habe ich mir einfach immer ein Schokocroissant gekauft, weil ich es mir leisten kann, weil ich denke, ich habe es mir verdient etc. So. Und es hat aber mit der Zeit dazu geführt, dass ich es einfach nicht mehr genossen habe. Und das ist dieser Gewöhnungseffekt. Es war keine Unsicherheit mehr. Jetzt mache ich seit vielen Jahren so, dass ich eine Münze hochwerfe. Wenn sie auf 1, also auf Zahl geht, dann kaufe ich mir ein Croissant. Wenn sie aber auf Kopf geht, dann kaufe ich mir keins. Das heißt, es ist Unsicherheit drin. Und ich habe es im Buch geschrieben, meine längste Pechsträhne ging 8 Wochen. Und dann muss man sich natürlich auch dran halten, sonst wird dieses ganze System ad absurdum geführt. Aber es führt dazu, dass Unsicherheit da ist.
Wie war dann der Geschmack?
Naja, er war fantastisch. War das beste Schokocroissant, an das ich mich seit langem erinnern kann. Aber vor allem wird mein Dopaminsystem halt etwas gepflegt. Es wird eben so behandelt, wofür es eigentlich gemacht wurde. Und es gibt viele andere Mechanismen. Das löst jetzt nicht das Grundproblem. Aber wenn man an ein paar Stellen einfach das Dopaminsystem artgerecht behandelt, so wie es für was es eigentlich gemacht wurde, dann kann man diese negativen Effekte, die eben auf uns einprassen, ein Stück weit entgegenwirken.
Und da passt auch ganz gut, wo ich sofort Klick gemacht hat, so dieses, dass wir uns oft in der Freizeit für etwas belohnen, aber ohne diese Schmerzseite zu aktivieren. Also ne, wir liegen auf der Couch, können Essen bestellen, können Netflix schauen, müssen gar nicht mehr ins Kino gehen, müssen nicht in den Supermarkt gehen. Und ich hatte das sogar in meinem Urlaub. Ich war auf den Azoren, die fleißigen Zuhörer wissen das, meine große Solo-Reise, kann ich sehr empfehlen. Und da ist es so, dass du mit dem Auto zu den schönsten Aussichtspunkten fahren kannst. Also du musst noch nicht mal, sonst ist ja beim Wandern, du musst ein bisschen nach oben gehen, um eben diese schöne Aussicht zu genießen. Bisschen die Belohnung, die viele ja Menschen nach so einem Wandern haben. Aber da war es so, weil du immer meistens von oben nach unten gewandert bist, so war es auf den Azoren, sind die meisten mit dem Auto rangefahren an den schönsten Aussichtspunkt, sind ausgestiegen, haben ein Foto gemacht, sind wieder eingestiegen zum nächsten. Weil das so verinnerlicht ist, ich konnte diese Wanderung nicht genießen, wenn ich zuerst die Aussicht hatte und dann gewandert bin. Und dann habe ich mir immer Wanderungen rausgesucht, dass ich irgendwie unten anfange, um halt wirklich in diese Schmerz, also diese Schmerzseite zu aktivieren, um dann dieses, ah, schön, auch wenn es bewölkt war, es musste jetzt nicht der blaue Himmel, Sonnenschein sein, aber irgendwie dieses, erst sich so ein bisschen anzustrengen, um dann etwas, das sich zu belohnen quasi, ja.
Absolut. Und wenn Menschen Schmerz hören, dann denkt man natürlich sofort, das ist Quälen, das ist Masochismus, das ist zu extrem. Lass es uns Anstrengung nennen, weil ich glaube, Anstrengung ist ein Begriff, den man auch mögen kann. Auch da trennen sich natürlich die Geister. Aber wenn wir es schaffen, wieder eine gewisse Anstrengung, eine Vorab-Anstrengung vor der Belohnung in unseren Alltag zu bringen, dann ist es etwas, was auf jeden Fall für unser nachhaltiges Energielevel sehr, sehr wertvoll ist. Und auch da gilt wieder, man muss nicht übertreiben. Nur weil viele Menschen, und ich hatte auch Phasen in meinem Leben, die Anstrengung übertrieben haben, hat das Konzept insgesamt einfach Imageschaden erlitten. Die Anstrengung per se ist nicht das Problem, sondern wenn wir es übertreiben und chronisch betreiben, erst dann geht der Schuss nach hinten los.
Und der Schlaf ist ja die Basis für den nächsten Tag. Wir haben sehr ausführlich in unserer allerersten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie wichtig Tiefschlafphase ist, was man machen kann. Jetzt hören uns aber ja auch vielleicht ganz neue zu, die noch nicht die erste Folge gehört haben. Was möchtest du denen so mitgeben, wenn es jetzt um das Thema Schlaf geht? Du hast ganz am Anfang schon angesprochen, dass wir meistens einen Junk-Sleep haben und eben kein High-Energy sozusagen Schlaf, also ein Schlaf, der uns eben für hohe Energie im nächsten Tag besorgt. Was ist so vielleicht ein Mythos, was du gerne jetzt ausräumen möchtest und mitgeben möchtest, damit wir eben einen guten, erholsamen Schlaf haben?
Das ist natürlich ein großes Thema. Du hast gesagt, wir sind tief eingestiegen, aber ein Mythos, den ich vielleicht durch mein erstes Buch oder durch meine Arbeit auch ein bisschen mit kreiert habe, ist, dass es nur um den Tiefschlaf geht. So, und das stimmt natürlich nicht, weil ich habe Menschen, die zu mir kamen und sagen, ich habe alles umgesetzt aus deinem Buch und der Tiefschlaf stimmt etc. und ich habe es geschafft, in 4,5 Stunden sogar auf 1,5 Stunden Tiefschlaf zu kommen. So, und da können wir dann den nächsten Schritt gehen. Deshalb, wer mein Buch so verstanden hat, dass es nur um Tiefschlaf geht, dafür entschuldige ich mich. Das habe ich im jetzigen Buch auch anders eingeordnet. Denn es müssen natürlich noch ein paar andere Faktoren dazu kommen. REM-Schlaf ist eine ganz, ganz wichtige Phase, die für emotionale Erholung unter anderem sorgt. Aber auch da finden körperliche Prozesse statt. Also auch diese Schwarz-Weiß-Trennung im Tiefschlaf körperliche Erholung, im REM-Schlaf emotionale, die ist wissenschaftlich überholt heute. Wir wissen, dass all diese Dinge. Und nur weil sie jetzt in Trackern als separate Phasen ausgewiesen werden, Leichtschlaf ist ja auch, der Großteil unseres Schlafes verbinden wir im Leichtschlaf, 50% ungefähr. So, und ich habe es auch im Buch geschrieben, ich glaube, der Begriff ist so ein bisschen misleading, weil die Menschen denken, Leichtschlaf ist so ein Leichtgewicht, was man einfach so wegrationalisieren kann. Aber das stimmt nicht. Auch da finden Prozesse statt, die nicht in den anderen Phasen stattfinden und die elementar wichtig sind. Deshalb, die Natur hat uns Stand jetzt in einem Zustand hinterlassen, wo die allermeisten Menschen ihre 7,5 bis 8 Stunden 15, vielleicht 8:30, je nachdem, wie häufig man wach wird, brauchen, um wirklich erholt aufzuwachen. Jetzt hören Menschen zu und sagen, das mag für die anderen gelten, aber ich komme ja mit 6 Stunden trotzdem klar. Und das stimmt. Ich habe sogar Zeiten gehabt, wo ich mit 2 oder 3 Stunden klar gekommen bin. Aber wir müssen einfach definieren, was heißt klarkommen. Kann man sich irgendwie durch den nächsten Tag retten? Ja. Geht mit 4 Stunden, geht mit 5 Stunden. Nimmt man alle Erholungsprozesse, die die Natur vorgesehen hat, um sowohl kognitiv gut zu funktionieren, emotional gut zu funktionieren und auch langfristig sich keine chronischen Krankheiten, Risiken für Krebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Das sind Dinge, die wir so auf einer Tagesebene gar nicht beurteilen können. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Langzeitstudien, die zeigen, wenn Menschen eher im Bereich 6, 6,5 Stunden unterwegs sind, haben sie einfach ein vielfach höheres Risiko für die verschiedensten Krankheiten, die wir in großen Fallzahlen heute beobachten können. Und jetzt kommt noch ein spannendes Faktum, Jonas. Die meisten Menschen überschätzen, wie lange sie eigentlich schlafen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen glauben, dass sie eher 7 bis 7,5 Stunden schlafen, de facto aber 1 Stunde weniger schlafen. Und es liegt an 2 Dingen. Erstens, man schläft nicht die ganze Zeit, die man glaubt zu schlafen. Aber das zweite ist, wir wachen häufig früher auf, als wir glauben, und wir gehen später ins Bett, als wir glauben. Und diese 3 Effekte, die summieren sich in der genannten Studie auf bis zu 1 Stunde. Und das ist fatal, wenn man im guten Gewissen, dass man eigentlich ausreichend schläft, über Jahre und Jahrzehnte unterwegs ist und dann irgendwann merkt, beziehungsweise nicht merkt, aber vielleicht an bestimmten Krankheiten oder an einem Alterungsbild oder an anderen Dingen merkt, dass man strukturiert 1 Stunde eigentlich zu wenig hatte. Und man kann über Tracking und so viel schimpfen, auch berechtigt schimpfen, aber da machen sie einen guten Job, einem einfach zu zeigen, wie lange schläfst du eigentlich? Und das empfehle ich immer den Menschen, die tracken. Die meisten Tools haben mittlerweile so Quartalszusammenfassungen oder Jahreszusammenfassungen. Wenn man sich einfach mal ansieht, wie viel Zeit habe ich im Schnitt im Jahr 2025 geschlafen? Kommt da 7,5 Stunden raus? Kommt da 6 Stunden 18 raus? Kommt da vielleicht irgendwas mit einer 5 raus? Dann weiß man zumindest, wo man da einsortiert ist.
Und wie unterschätzt ist die Schlafkonsistenz, also was Aufstehen und ins Bett gehen angeht, also die Uhrzeit, wie unterschätzt ist das?
Naja, wenn man sich das Verhalten der Menschen ansieht, dann muss man davon ausgehen, dass es stark unterschätzt ist, aber auch da, weil häufig das Wissen über die Mechanismen nicht ganz da ist. Und ist ja klar, es wird zu wenig darüber gesprochen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben über Tiefschlaf vorhin gesprochen. So, wir wissen, wenn wir im Tiefschlaf sind, eins der Themen, die im Tiefschlaf passiert ist, dass zum Beispiel Wachstumshormon ausgeschüttet wird. HGH, menschliches Wachstumshormon. Das ist aber nicht nur mit der Ausschüttung dieses Hormons getan, sondern natürlich muss der Körper sich auch darauf vorbereiten. Das heißt, es müssen bestimmte Zellen, müssen eine Sensitivität, bestimmte Rezeptoren müssen sich vorbereiten darauf. Wie passiert das? Indem unser Gehirn eine Prognose abgibt, wann es denn zu diesem Event Ausschüttung Wachstumshormon kommen wird. So, und worauf basiert die Prognose unseres Gehirns? Auf den letzten Datenpunkten, sprich auf den letzten Tagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils um 23 Uhr ins Bett gegangen bist, dann muss das Gehirn als beste Prognose vorschlagen, dass am Freitag gegen 23.30 Uhr Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Wenn du jetzt aber, weil Freitag ist und weil du einfach länger Netflixen willst oder ausgehen willst oder was vollkommen in Ordnung ist, ich möchte nur die Konsequenzen darstellen, jetzt um 1 ins Bett gehst, dann wird das Gehirn um 23.30 Uhr alles vorbereiten für eine schöne Wachstumshormonausschüttung. aber das Hormon kommt nicht. Das heißt, die Dinge laufen ins Leere. Und leider Gottes oder auch hier Gott sei Dank, kann man gucken, wie man will, wenn du dann 2-3 Stunden später ins Bett gehst, dann wird das nicht alles einfach phasenverschoben einfach später passieren, sondern die Prognose wurde einfach nicht getroffen. Das heißt, für die Nacht sind einige Effekte einfach verpufft. Und das ist, wenn es nur eine Nacht ist, ist okay. Aber es geht ja morgens dann weiter. Wir haben über Cortisolausschüttung gesprochen. Das Gehirn trifft eine Prognose, wann wahrscheinlich Cortisol kommt oder nicht kommt. Und je mehr wir an beiden Enden einfach wahnsinnig erratisch für unser Gehirn unterwegs sind, desto mehr von den schönen Effekten, die im Schlaf passieren, laufen einfach ins Leere. Und wenn man das über Jahre und Jahrzehnte sehr bunt gemischt und erratisch macht, dann kann der Körper einfach viel schwächer erholen, als er es könnte, wenn mehr Konsistenz im Spiel ist. Das ist etwas, was Menschen nicht gerne hören, denn wir alle wollen maximal flexibel sein. Wir wollen in dem Moment entscheiden, wie unser Leben ist. Und das kann man auch so tun. Uns muss nur bewusst sein, dass der Körper, das Gehirn dafür einen Preis zahlt. Und darum geht's mir in meiner Arbeit eigentlich immer. Ich möchte niemanden belehren oder überzeugen oder irgendwas. Ich möchte, dass wir den Preis kennen, den wir durch bestimmte Verhaltensweisen bezahlen, den bezahlen wir alle, und dann können wir informiert entscheiden, ob es uns wert ist, diesen Preis zu bezahlen. Aber aus Unwissenheit das zu tun und dann irgendwie Jahre, Jahrzehnte später vor den Scherben zu stehen, das ist etwas, was ich unbedingt vermeiden möchte für die Menschen.
Das heißt, du stupst so ein bisschen die Menschen an, wenn wir abends dann uns entscheiden, wollen wir jetzt noch die Netflix-Serie bis morgens um 6 Uhr durchschauen, weil wir unbedingt das Ende erfahren wollen, oder ist uns die Energie am nächsten Tag wichtig? Also sich diese Fragen zu stellen, was ist mir jetzt in dem Moment oder in dem nächsten Tag eben am wichtigsten, ist ja eigentlich die Frage dann, oder? Also wo?
Ja, wobei wir wissen auch, dass die Menschen immer den Spatz in der Hand immer nehmen. Wir sind einfach nicht gut. Wir sind nicht gut da drin, strategisch die Vorteile zu antizipieren. Und etwas, womit ich sehr gerne arbeite, sind Identitätsgewohnheiten. Das heißt, man vervollständigt den Satz: Ich bin jemand, der Punkt, Punkt, Punkt. Denn wir Menschen sind immer gut darin, unsere Identität zu bestätigen. Und wir wollen unsere Identität möglichst nicht oder nicht zu häufig im Stich lassen. Es produziert kognitive Dissonanz. Das heißt, wenn unser Verhalten nicht zu unserer Identität passt, das mögen wir nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz definiert wie: Ich bin jemand, dem Schlaf wichtig ist, oder ich bin jemand, der gerne energiegeladen aufsteht. Das löst noch nicht sofort eine Netflix-Sucht im ersten Schritt, aber es ist etwas anderes, als wenn man sagt, was ist jetzt wichtiger, heute genießen oder morgen aufstehen. Und so ist eben dieses identitätsbasierte Verhalten definieren, ist etwas, was sehr stark ganz im Kern von uns als Mensch ansetzt. Und da kann jeder einfach sich überlegen, was sind die identitätsstiftenden Elemente. Da geht es auch nicht darum, sich völlig zu veräppeln sozusagen. Also wenn man wirklich nicht diese Dinge fühlt und auch nicht will und auch nicht glaubt, die gegen die eigenen Werte widersprechen, dann hilft es auch nichts, irgendeinen Satz aufzuschreiben. Aber wenn man merkt, ja doch, der Morgen, der ist mir ist wichtig, wie ich meinen Kindern gegenüber trete und so, dann kann man über solche Sätze, die man sich dann abends sagt. Bei mir ist zum Beispiel so, Jonas, ich habe so eine Flanke, spät abends noch etwas zu essen. Gar nicht so sehr Ungesundes, aber manchmal gibt's Tage, wenn ich zum Beispiel abends noch ein Event habe oder sowas und dann einfach um 10, 10:30 noch wach bin, was ich sonst nicht bin, dann kommt so eine Stimme in mir, meine Willenskraft, meine Disziplin, alles im Keller, ich bin müde, die sagt, boah, nach so einem Tag so ein schönes Mandelmus oder sowas oder noch ein Eiweißriegel. Ich liebe Eiweißriegel, auch weil ich weiß, viel verarbeiteter Kram und sowas drin. Und dann könnte man jetzt sagen, ist es doch. Aber ich sehe sofort in meinen Daten, ich sehe im Tiefschlaf, kurz vorm Schlafen gehen, nochmal den Blutzucker hochfahren, hat einfach Konsequenzen. Und wenn ich jetzt mir sage, ich bin jemand, der spätabends nicht mehr naschen möchte, so, das bei mir wirkt das. Und es hat nichts mit Askese oder sowas zu tun. Es ist einfach, ich erinnere mich da zurück an ein Verhalten, was mir wichtig ist. Aber wenn man in Situationen ist, wo einfach andere Bereiche des Gehirns auch teilweise die Kontrolle übernehmen, dann macht man manchmal Dinge, die einem leid tun oder die man einfach nicht möchte für seinen Körper. Und Leute, denkt nicht, dass ich nie irgendwelche Ausnahmen mache. Ich kann mein Leben genießen, ist alles im Rahmen. Aber das hilft einem eben, bestimmte Dinge zu lassen, die man eigentlich, wenn man drauf guckt, gar nicht möchte. Mhm.
Mit Blick auf die Uhr, Chris, wir sind auch schon ein bisschen drüber. Zwei Fragen habe ich aber noch. Die erste Frage ist, ich weiß, du gibst Coachings, da ist natürlich jetzt, können wir in einer Minute das nicht beantworten, aber wenn wir jetzt die Menschen irgendwie ein bisschen gepackt haben und die gesagt haben, ich habe jetzt Lust, das ein oder andere vielleicht umzusetzen, lesen auch vielleicht dann im Nachgang dein Buch, was wäre so der erste Schritt, den du empfehlen würdest, um in diese Umsetzung zu kommen, weil es natürlich ganz viel ist, auch in deinem Buch. Wir können morgens ein bisschen was machen, wir können mittags machen, wir können abends machen. Was wäre so der erste Schritt dann, wenn wir was uns rausgesucht haben, damit auch wir in die Umsetzung kommen? Was wäre so deine Empfehlung?
Es gibt zwei Dinge. Das eine ist an der Reihenfolge, wie es im Buch steht, ist auch meine klare Empfehlung, womit man startet. Das ist bewusst so gemacht, einfach aus der Erfahrung, wo die meisten Menschen einfach und effektiv starten können. Wichtig ist immer, dass man was fühlt. Denn wenn du mit irgendeiner Verhaltensänderung, sei sie noch so klein, einen Unterschied fühlst, dann bist du im Momentum. Dann hast du Lust, den nächsten und den übernächsten Schritt zu gehen. Und das, glaube ich, kann ich vorankündigen, dass man, wenn man die Dinge im Buch macht, dass man da Dinge fühlen wird. Das sind nicht Dinge, wo man erstmal 10 Monate kämpfen muss und dann vielleicht irgendwas fühlt. Das sind wirklich Dinge, die, weil an der Physiologie ansetzend, sehr, sehr schnell passieren. Das Zweite ist, was ich immer empfehlen würde, ist, so klein wie möglich starten. Die Menschen machen sich zum neuen Jahr ewig lange Listen mit überzogenen Neujahrsvorsätzen. Das sind Wunschlisten, das sind keine Vorsätze. Deshalb mein Job als Coach, wir haben auch so eine Community, den High Energy Club, da treffen sich Menschen, die von mir begleitet werden wollen, 2-mal im Monat. Mein Job ist immer, die Leute bremsen, die Leute in der Ambition bremsen, denn es geht nicht darum, in 3 Wochen das Ziel erreicht zu haben, sondern es geht darum, Dinge zu stabilisieren, das Nervensystem in eine Richtung zu konditionieren, was über Jahrzehnte hält. Und zwar nicht über Disziplin, nicht über Willenskraft, sondern über intrinsische Motivation. Und der Schritt dahin ist immer klein halten. Du weißt wahrscheinlich auch, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, seit bald 8 Jahren mache ich jeden Tag eine Liegestütze. Da würden Menschen lachen und sagen, das kann ja jeder. So, aber wer macht's denn? Manchmal mache ich 10, manchmal 30, manchmal 150. Aber nie 0. Und das ist das Geheimnis, in Anführungsstrichen, von Menschen, die stabile Gewohnheiten haben. Es gibt immer die kleinste Version, die an jedem Tag funktioniert. Wenn man müde ist, wenn man krank ist, wenn man, und es ist kein Aufruf, krank Sport zu machen, aber die eine Liegestütze habe ich auch mit Corona gemacht, einfach um im Rhythmus zu bleiben. Und das können wir in allen Bereichen beobachten. Wenn es eine kleine Mini-Version gibt, es hat einen Grund, warum die großen Bücher zu dem Thema Atomic Habits, eins der meistverkauften Bücher der Neuzeit, Tiny Habits von BJ Fogg, Stanford-Professor. Da steckt immer dieses Element des Kleinsten drin. Und darum geht es, um in die Umsetzung zu kommen.
Sehr schön. Dann haben wir hoffentlich den einen oder anderen motiviert. Und eine Abschlussfrage, die es ja bei uns gibt. Das Motto ist ja, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Du hast jetzt die Handynummer aller deutschen Mitbürgerinnen und kannst auf einen Knopf drückt quasi eine Nachricht an alle Menschen in Deutschland rausschicken. Was wäre das so für eine Nachricht, ganz spontan? Was würdest du dir wünschen, was wir eben dann nicht mehr machen, sondern anders? Was würdest du denen schicken?
Ich muss kurz überlegen. Weil eine WhatsApp tippen, das muss auch gut formuliert sein. Nee, es würde in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob es ausformuliert ist, dass, und das mir wirklich liegt mir am Herzen. Lasst euch nicht von jedem Trend auf Social Media irgendwie denken, man muss jetzt dies tun, man muss die Eistonne, man muss die Gesichtsmaske und alles, sondern Stabilität auf den wenigen für sich persönlich hilfreichen Methoden. Lieber die eine Sache über 20 Jahre machen, als zu denken, man ist abgehängt, man ist nicht mehr modern oder irgendwas und man muss sich immer vom Nächsten dieses Hüpfen zwischen Dingen, sodass man nie wirklich rausfindet, ob es überhaupt sinnvoll ist. Also habt den Mut, auf Kontinuität zu setzen, auf wenig zu fokussieren und das dann konsistent durchzuziehen. Irgendwas in die Richtung wird die WhatsApp lauten.
Da bin ich voll bei dir. Da würde ich noch 2 Ausrufezeichen dahinter machen. Schön, Chris. Also, dein neues Buch, wir haben einige Erkenntnisse daraus hier besprochen. Das Buch hat noch viel mehr Erkenntnisse, auch ein paar Themenbereiche, die wir gar nicht angesprochen haben. Kreatin und. Da wären wir bei einem Trend. Aber ja, du hast sie alle aufgeführt. Das Buch gibt es ab Mitte März. Das High-Energy-Prinzip, die 8 wichtigsten Strategien für ein Leben voller Energie. Und warum es sich lohnt, das Buch vorher vorzubestellen. Chris, das kannst du jetzt nochmal in 1-2 Sätzen sagen. Warum lohnt es sich, vor dem Mitte März zu kaufen und zu bestellen?
Wir haben uns überlegt, wie können Menschen einfach einen großen Mehrwert kreieren? Und wir haben gesagt, wir möchten den Leuten, die jetzt sagen, das Thema ist wichtig, schon bevor das Buch auslieferbar ist, einen großen Mehrwert geben. Das heißt, wir haben so ein Bonuspaket dazu gepackt, wo Video-Coachings von mir, die sonst nur im High-Energy-Club auch für relevant viel Geld verkauft werden, die haben wir kostenlos da reingesetzt. reingesetzt, wir haben ein unveröffentlichtes Kapitel reingesetzt, wir haben eine Einladung zu einem Launch-Event kurz vor Start, also dass Menschen jetzt schon loslegen können. Rechnerisch, ich bin jetzt nicht so ein Marketing-Sales-Guru, aber wir sind aber über 200 €, was man für ein Buch, was 20 € kostet, sich einfach for free mitbekommt. Also ich glaube, das Buch per se ist schon nicht schlecht geworden, wenn ich das so sagen darf, aber das, was noch dazu kommt, ist vielleicht nochmal ein Anschubser, es direkt sich bei Amazon oder wo auch immer zu holen.
Es gibt eben einen Vorteil, vorher auf Bestellen zu drücken, anstatt, wenn es das Buch draußen ist, dann auf Bestellen zu drücken. Also die, die jetzt eben angefixt sind, können unter High-Energy-Prinzip oder unter Chris Surell bei Amazon und bei allen anderen Büchereien um die Ecke oder eben online das eben vorbestellen. Gut, Chris, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die wertvollen Einblicke, für deine Arbeit und ja, erhol dich jetzt noch gut die nächste Zeit.
Ich habe zu danken, Jonas, war wie immer sehr schön. Vielen Dank für die gute Vorbereitung, ist eine große Wertschätzung und dass du dem Thema auch den Raum gibst und Platz in deinem Podcast, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.